Was schätzt ihr, wie hoch ist der Anteil an ausländischen Erntehelfern auf deutschen Erdbeerfeldern? 50%, 40 oder 70?
90.
Je nach Quelle 75-95%. Es ist eine mühsame Arbeit. Die Deutschen haben oft keine Lust, sich bei Tage unter der prallen Sonne in gebückter Haltung auf Erdbeerfeldern zu bewegen und dafür vielleicht Mindestlohn zu kassieren. Wir wissen alle, dass die Zeit der Ernte eine sehr anstrengende ist. Manchmal bleiben nur wenige Tage, bis die Ernte eingefahren sein muss. Das ist eine dringliche Zeit. Dann muss das Werk vollbracht sein. Und was macht ein Bauer, wenn die Zeit der Ernte da ist? Er stellt zusätzliche Arbeiter ein, zu den regulären Arbeitern, weil die Arbeit für die regulären zu viel ist. Wir sehen in unserem Text eine ganz ähnliche Situation, wo Jesus zusätzliche Arbeiter in seine Ernte sendet. Er stellt 72 Jünger zu den normalen 12 Jüngern an. Und wir wissen auch, oder wir können erahnen, warum. Das Ziel von Jesu Mission ist nicht mehr weit weg. Seine Kreuzigung, seine Auferstehung liegen nicht mehr so weit weg wie vor ein paar Monaten in seiner Reise. Wenn wir uns erinnern, wo wir herkommen, wir haben gesehen, man kann das Lukas-Evangelium eigentlich in zwei Teile teilen. Bis Kapitel 9, Vers 50 legt Lukas den Fokus auf das Kommen des Messias. Jesus kommt, er erniedrigt sich. Ab Kapitel 9, Vers 51 legt Lukas den Fokus auf das Gehen des Messias. Jesus geht wieder. Die Tage seiner Wiederaufnahme in den Himmel erfüllen sich. Und ich will Kapitel 9, das letzte Kapitel, was wir im Lukas-Evangelium gelesen haben, nochmal kurz zusammenfassen in einem Satz. Jesus Christus betritt den Leidensweg, obwohl ihm Herrlichkeit und Ehre gebührt, und er ruft seine Jünger, ihm zu folgen. Wir haben auf der einen Seite die Aussagen, der Menschensohn muss verworfen werden, er muss vieles leiden, aber auch die Erhöhung Jesu beim Berg der Verklärung, wo der Vater ihn als besonders herausstellt. Er ist höher als Mose und Elia. Diesen hört. Unsere Passage, die wir heute durchnehmen, steht in einem Kontext, unter einem Motiv. Das Reich Gottes breitet sich weiter aus. Eigentlich sollte man meinen, wenn Jesus geht, wenn er wieder in den Himmel fährt, dass das Reich Gottes schwindet, dass es weniger wird. Aber das Gegenteil ist der Fall. Das Reich Gottes wächst. Deswegen habe ich diese Predigt auch genannt, das Reich Gottes oder Gottes Reich wächst, auch mit dir. Schaut mal auf den unmittelbaren Kontext unserer Passage. In Kapitel 9, Vers 60, da redet Jesus zu einem Mann: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also Jesus ruft andere Menschen dazu auf, das Reich Gottes zu verkündigen. Nicht nur seine 12 Jünger, sondern 72 und auch andere Menschen. Daran sieht man, es expandiert, es zieht größere Kreise. Das Reich Gottes wächst. Jesus schickt seine Jünger ins Training, damit sie für die Zeit nach seiner Himmelfahrt gerüstet sind, damit sie wissen, was sie tun müssen. Und so können wir diese kleine Missionsreise, die wir heute sehen, von den 72, als Übung für die spätere Weltmission sehen. Es ist quasi wie ein Gebärmuttermuskel, der sich mit Übungswehen auf die richtige Geburt vorbereitet. Es ist eine spezielle Situation, die wir uns heute anschauen. Wir können nicht alles eins zu eins auf uns übertragen. Wir dürfen auch Schuhe anziehen und wir dürfen auch Geldbörsen mitnehmen in unserem Alltagsleben. Aber trotzdem können wir aus diesem Text einige Prinzipien ziehen, die für uns als Jünger Jesu heute relevant sind. Stellt euch bitte darauf ein, dass ich nicht alles chronologisch durchgehe. Ich werde einige Verse überspringen und sie dann später wieder aufgreifen. Unser erster Punkt, da steht bei euch der Auftrag Jesu. Ich habe einige Unterpunkte formuliert, die stehen da leider nicht drauf. Ich werde sie euch deswegen nennen. Was hat Jesus seinen Jüngern eigentlich befohlen? Was sollten die machen? Bevor wir uns das anschauen, lasst uns doch kurz einen Blick darauf werfen, wer überhaupt der Auftraggeber ist. Wer ist Jesus? Ich liefere hier kein komplettes Bild von Jesus, aber was können wir aus unserem Text heute Morgen von Jesus erfahren? Schaut mit mir in Vers 1. Als erstes sehen wir eine profunde Wahrheit. Der Herr hat Autorität über seine Jünger. Nach diesem aber bestimmte der Herr 70 oder 72 andere. Der Herr bestimmt und legt fest, er sendet sie aus. Ein zweites, Herkunft spielt bei ihm keine Rolle. Auch Vers 1 sagt, er sandte sie in jede Stadt und jeden Ort, wohin er kommen wollte. Jesus war sowohl in Städten als auch in Dörfern und Landstrichen unterwegs. Und er hat sich nicht gekümmert um die Herkunft der Menschen. Für ihn hat das keine Rolle gespielt. Er hatte in diesem Sinn kein Ansehen der Person. Ein drittes, er ist zielorientiert. Es heißt, er sandte sie in jede Stadt und jeden Ort, wohin er kommen wollte. Jesus hatte sein Ziel klar vor Augen, Jerusalem. Dort muss er hin, dort muss er wirken und letztendlich sterben. Aber er hatte auch den Weg dorthin klar vor Augen. Und dorthin schickt er die Jünger. Jesus ließ sich nicht von den Umständen seines Lebens treiben. Er dirigierte und er lenkte seinen Lebensweg nach Gottes Vorstellung für ihn. Ein viertes. Er bietet Frieden an. Schaut auf Vers 5. In welches Haus ihr aber eintretet, sprecht zuerst Friede diesem Haus. Es ist letztendlich nichts Ungewöhnliches, was hier steht. Damals war es üblich, dass man sich beim Eintritt ins Haus Frieden gewünscht hat. Shalom. Warum erwähnt Lukas das also hier, wenn es so üblich ist? Wir können dahinter etwas sehen, und zwar eine neue Dimension von Frieden, die mit dem Kommen Jesu zusammenhängt. Letztendlich weist es uns darauf hin, dass er der von Gott bestimmte Retter ist, der sein Volk von Sünden befreit und Frieden mit Gott wiederherstellt. Stell dir vor, der Gott, gegen den du so heftig rebelliert hast, mit deinen Gedanken, mit deinen Worten, mit deinen Taten, dass es wie Rauch in seine Nase aufgestiegen ist, der bietet dir mittels seiner Gesandten Frieden an. Ein fünftes, Jesus sieht den Einzelnen. Schaut auf Vers 6. Und wenn dort ein Sohn des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Ein sechstes, er sieht nicht nur den Einzelnen, er denkt auch in Gemeinschaftskategorien. Schaut auf Vers 13. Wehe dir Korazin, wehe dir Bethsaida, das sind Städtenamen. Und Jesus ist kein Individualist, sondern er denkt auch in Gemeinschaftskategorien. Ein siebtes, er steht treu zu den Seinen. Schaut auf Vers 16. Wer euch hört, hört mich. Und wer euch verwirft, verwirft mich. Jesus solidarisiert sich aufs Engste mit seinen Jüngern. Das waren ein paar Beobachtungen über den Auftraggeber. Die Zahl der 12 Jünger ist symbolisch bedeutsam. So können wir auch vermuten, dass die Zahl der 72 bzw. 70 Jünger symbolisch bedeutsam ist. Manche Handschriften lesen 72 Jünger, manche 70. Es ist wahrscheinlich so, dass 72 die ursprüngliche Version ist und es in der Folge der Textvermehrung, der Kopierung von biblischen Texten dazu kam, dass einige Schreiber bewusst zwei Jünger ausgelassen haben mit dem Ziel, einen noch stärkeren alttestamentlichen Bezug herzustellen. Denn es gibt 70 Älteste, die Mose eingesetzt hat. dann wäre das Pendant quasi die 70 Jünger, die Jesus eingesetzt hat. Aber in der traditionellen Sichtweise wird auch die Anzahl der Völker, die von Sem, Ham und Japhet abstammen, als 70 gesehen. Und die bevölkern die ganze Erde. In dieser Deutung könnte diese Missionsreise der 70 als Vorwegnahme der Heidenmission gesehen werden. Also als Antizipation, als Motiv, was schon mal vorweggenommen wird. Wie dem auch sei, wir sollten das nicht zu stark betonen, weil wir uns eben nicht ganz sicher sind, ob 70 die richtige Zahl ist. Viel wichtiger als die Gesamtzahl der Jünger ist, dass Jesus sie in Paaren sendet. Das ist nämlich ein eindeutiges alttestamentliches Motiv. Mose und Aaron, Elia und Elisa, Josua und Kaleb, die das Land einnehmen. Und wir haben in unserem Schriftlesungstext von zwei Engeln gehört, die Sodom suchen. Es kann sich auf das alttestamentliche Zwei-Zeugen-Prinzip beziehen. Gut, aber was sollten die Jünger jetzt eigentlich sagen? Was sollten sie tun? Sollten sie Kindergottesdienst halten? Nein, sie waren Botschafter. Sie waren Herolde, die vor einem König herziehen und bekannt machen, dass da jemand kommt. Die Leute sollten sich vorbereiten. Sie sollten ein Bewusstsein schaffen im Volk, der Messias kommt. Das Reich Gottes ist nah. Es würde bald kommen. Er würde bald kommen. Dann würde der Tag ihrer Heimsuchung sein. Die Gelegenheit zur Rettung. Und zur Beglaubigung der Botschaft sollen sie Kranke heilen. So, und wenn ihr mitschreiben wollt, jetzt habe ich einen ersten Unterpunkt. Jesu Auftrag ist konkret und offen zugleich. Jesu Auftrag ist konkret und offen zugleich. Er ist konkret in seinen Anweisungen. Er sagt ihnen ziemlich genau, was sie tun sollen oder was sie sagen sollen. Und er ist auch konkret in den Städten, die er vorgibt. Aber er ist auch unkonkret, weil wenn sie dann in einer Stadt angekommen sind, dann heißt es, schaut mit mir auf Vers 5, in welches Haus ihr aber eintretet. Schlachter sagt, wo ihr in ein Haus eingeht. Also offensichtlich hat Jesus ihnen nicht genau gesagt, an welchem Haus sie an die Tür klopfen sollen. Das lag im Ermessen der Jünger oder sie mussten es herausfinden. Und hier sehen wir den unkonkreten Teil von Jesu Auftrag. Man kann also auch sagen, Jesu Auftrag ist halbkonkret, er ist semikonkret. Schlagt mit mir eine Parallelstelle auf in Matthäus 10, Vers 11. Matthäus 10, Vers 11. Das ist der Auftrag an die 12, der sehr ähnlich ist. Wenn ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf einkehrt, so forscht, wer darin würdig ist. Die Jünger sollten forschen. Jesus hat es ihnen nicht gesagt, wer ihre Botschaft aufnehmen wird, wer Ja sagen wird, sondern das war offen und das mussten die Jünger letztendlich herausfinden. Zurück zu unserem Text nach Lukas 10. Jesus sagt ihnen nicht jedes Detail der Reise voraus. Nicht, dass er das nicht könnte. Ne? Wir sehen, dass er das manchmal macht. Zum Beispiel an Palmsonntag sagt er den Jüngern, bindet dort den Esel los und sagt denen das und das, wenn sie eine Frage haben. Also Jesus kann das, aber er macht es nicht immer. Und er macht es auch in unserem Leben nicht immer, sondern es sind eher die Ausnahmen, wo Gott so direkt, so persönlich in einer Situation spricht. Es ist vielmehr so, in unserem Alltagsleben gibt Gott uns einen Korridor von Prinzipien in Gottes Wort. Und in diesem Korridor können wir uns bewegen und können unser christliches Leben leben. Und wir können in diesem Korridor mutig Schritte vorangehen. Dazu gehört natürlich, dass wir Gott um Weisheit bitten, diese Prinzipien, die wir hier lesen, auf unser Leben anzuwenden. Beispielsweise, wenn du einen Umzug planst und hast die Gelegenheit, ein Haus zu finden oder ein Haus zu bewohnen und siehst, da ist keine Gemeinde in der Umgebung, in die ich guten Gewissens gehen kann, dann brauchst du dich nicht fragen, ob das Gottes Wille sein könnte, dass du diese Wohnung nimmst. Weil Gottes Prinzip für dich ist, dass du in Gemeinschaft bist. Oder wenn du eine Karrierechance hast und kannst vielleicht aufsteigen, weißt aber, dass du dich damit ja, vielleicht von deiner Familie etwas distanzieren musst, dass du deine Kinder nicht so versorgen kannst, wie du eigentlich solltest, dann brauchst du dich nicht fragen, ob das Gottes Wille ist, sondern Gottes Wort gibt dir ein Prinzip vor, dass du dich um deine Familie geistlich kümmern musst. Und so gibt es viele andere Beispiele, wo wir Gottes Prinzipien auf unser Alltagsleben anwenden können. Und ich will noch eine Sache sagen. Wenn wir uns in diesem Korridor bewegen, dann kann Gott und wird Gott eingreifen, wenn er uns woanders haben möchte. Das sehen wir zum Beispiel bei Paulus in Apostelgeschichte 16. Das könnt ihr noch aufschlagen. Paulus hat quasi, sagen wir, in dem Korridor von einem missionarischen Leben gelebt. Er hat das Evangelium verbreitet und wollte in die Westtürkei nach Asien reisen, aber Gott hat es verhindert. Und dann will er nach Bithynien reisen und Gott verhindert es. Und was ist der Zweck des Ganzen? Wir lesen in Vers 9, und es zeigte sich dem Paulus in der Nacht eine Erscheinung. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Also Gott wollte dem Paulus zeigen, geh zuerst nach Griechenland, geh zuerst nach Mazedonien. Das war Gottes Plan. Und er kann und wird eingreifen, wenn wir uns in einer Lebenssituation befinden, die er nicht haben möchte. Solange wir uns nach Gottes Prinzipien richten. Das ist natürlich die Voraussetzung. Unser Text zeigt uns ein weiteres wichtiges Prinzip von Mission. Dort, wo jemand offen war, sollten die Jünger einen Schritt weitergehen. Dort, wo jemand verschlossen war, sollten sie nicht weitergehen. Wir sollten nicht als Christen die Tür einbrechen mit Gewalt, wenn Leute nichts hören wollen von der Botschaft. Wir sollen uns die Leute suchen, die offen sind, die ein offenes Ohr haben fürs Evangelium. Und denen sollen wir begegnen und in die sollten wir Zeit investieren. Ich möchte das für dich anwenden. Hast du jemanden, wo du weißt, diese Person könnte offen sein, wenn ich mit ihr über den Glauben rede? Oder kannst du dir vorstellen, wer offen sein könnte in deinem Umfeld? Such so lange, bis du deinen persönlichen, in Anführungszeichen, Sohn des Friedens gefunden hast, der die Botschaft mit Wohlwollen aufnimmt. Die Jünger haben sich auch nicht direkt entmutigen lassen nach dem ersten Misserfolg, sondern sie haben weitergeklopft, bis ihnen jemand aufgemacht hat. Okay, das war der erste Unterpunkt. Jesu Auftrag ist konkret und offen zugleich. Ein zweiter Unterpunkt, der ist etwas kürzer. Jesu Auftrag erfordert Entschlossenheit. Das sehen wir in Vers 4. Er sagt ihnen, grüßt niemand auf dem Weg. Verbietet Jesus hier, freundlich zu sein? Will Jesus, dass seine Jünger unhöflich sind? Nein, denn wir sehen ja, dass sie durchaus grüßen sollen. Aber in welchem Rahmen? In der Stadt, für die der Herr sie bestimmt hat. Auf dem Weg dahin sollen sie sich nicht ablenken lassen. Jesus fordert hier also Entschlossenheit, er fordert ein konsequentes, zielgerichtetes Verhalten. Wir haben vorletzte Woche von der Komme-was-wolle-Mentalität Jesu gehört. Und die fordert er auch von seinen Jüngern. Wo musst du zielgerichteter sein? Was lenkt dich ab von Gottes Auftrag für dich? Es gibt sogar den Fall, dass man vielleicht auf zu vielen Hochzeiten im christlichen Leben tanzt, dass man sehr viele Dinge übernimmt, aber nichts richtig macht. Musst du vielleicht ein oder zwei Sachen wieder abgeben, damit du dich ganz wieder auf deine Aufgabe konzentrieren kannst. Ein dritter Unterpunkt: Jesu Auftrag erfordert Genügsamkeit. Entschlossenheit und Genügsamkeit. Das sehen wir in Vers 7 und 8. Geht nicht aus einem Haus in ein anderes, und in welche Stadt ihr kommt, und sie nehmen euch auf, da esst, was euch vorgesetzt wird. Jesu Nachfolger sollen mit dem zufrieden sein, was man ihnen anbietet. Sie sollen auch nicht sich ein anderes Haus suchen, in dem vielleicht das Essen besser ist oder die Gastfreundschaft noch höher ist, sondern sie sollen mit dem zufrieden sein, was sie haben, was Gott ihnen schenkt. Auch wenn manche Städte Speisegebote oder Sitten hatten, die vielleicht die Jünger etwas abstoßend fanden, die vielleicht nicht ihren eigenen kulturellen Gepflogenheiten entsprach, sollen die Jünger das nicht zum Anlass nehmen, den Leuten das Evangelium nicht zu bringen. Sie sollen sich selber zurückstellen. Sie sollen ihre eigenen kulturellen Maßstäbe zurücknehmen, um des Evangeliums willen. Johannes hat das, ich glaube, auch vor 2 Wochen oder schon länger her so ausgedrückt: Man will nichts in den Weg legen, was die Ausbreitung der Botschaft hindern könnte. Wo müssen wir an unseren eigenen kulturellen Maßstäben oder Gepflogenheiten arbeiten? Wo müssen wir diese zurücknehmen, damit Gottes Reich nicht gehindert wird? So, das waren 3 Unterpunkte. Jesu Auftrag ist konkret und offen zugleich. Jesu Auftrag erfordert Entschlossenheit und Jesu Auftrag erfordert Genügsamkeit. Interessanterweise lesen wir von der Missionsreise der Jünger sehr wenig. Es kam offensichtlich den frühen Christen nicht darauf an, was die Jünger daraus machten, sondern was Jesus selber gesagt hat. Und das ist ein wichtiges Argument im Gespräch mit Kritikern des Glaubens, die dann immer so sagen, ja, die Kirche, ach, die macht das so schlecht und ach, was da alles ist. Das ist richtig und das mag berechtigt sein, aber wir können darauf hinweisen, ja, aber schau dir doch an, was Jesus gesagt hat. Nimm das doch als Maßstab und nicht das, was Menschen daraus gemacht haben. Gerade an den Anweisungen Jesu an seine Jünger wird deutlich, wie abhängig sie sind. Das ist unser 2. Punkt, die Abhängigkeit der Jünger. Ich trinke mal kurz was. Wenn ihr euch den 1. Unterpunkt notieren wollt: Die Jünger sind abhängig vom Herrn in ihrer geistlichen Arbeit. Die Jünger sind abhängig vom Herrn in der geistlichen Arbeit. Das sehen wir in Vers 2. Jesus sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Arbeiter in Gottes Reich sind viel beschäftigt. Das ist ein großes Missverhältnis zwischen Bedarf und Angebot. Aber das soll uns nicht depressiv machen, sondern, was sagt Jesus? Bittet den Herrn der Ernte. Das heißt, wir sollen nicht in Depressivität verfallen, nur weil die Arbeiter wenige sind, sondern wir sollen direkt zu Gott kommen mit unseren Anliegen. Und darüber auch unsere Abhängigkeit von ihm, zu ihm ausdrücken. Übrigens sollte man nur für Gottes Reich bitten und nur für mehr Arbeiter bitten, wenn man auch selber bereit ist, am Reich Gottes zu arbeiten. Denn direkt nach der Aussage, dass sie um mehr Arbeiter bitten sollen, sagt Jesus ihnen: Geht hin. Mit der Bitte um mehr Arbeiter ist zwingend eine eigene Bereitschaft verbunden, selber zu gehen, selber zu arbeiten. Ein 2. Unterpunkt. Jünger Jesu sind abhängig vom Herrn mit Leib und Leben. Das sagt Jesus in Vers 3. Siehe, ich sende euch wie Schafe unter die Wölfe. Lämmer sind ein gefundenes Fressen für Wölfe. Sie können sich nicht wehren, sie können nicht so schnell wegrennen. Jesus spricht hier sowohl von geistlichem Widerstand als auch von reeller Lebensgefahr, die Jüngern begegnen kann. Und der Punkt ist, Schafe siegen nur, wenn eine externe Kraft, der Hirte, sie vor den Wölfen bewahrt. Diese Worte sollen uns auch keine Angst machen. Man könnte ja schnell denken, oh, ich bin ein Schaf und werde von den bösen Wölfen einfach überrannt und gefressen. Aber es soll uns keine Angst machen, sondern es soll unsere Abhängigkeit zum Hirten noch weiter verstärken. Wir sollen in die Arme des Hirten laufen. Übrigens hat Jesus die 72 auch bewahrt zu diesem Anlass. Sie kehren zurück mit Freuden. Das sehen wir nächste Woche. Gottes Wort ermahnt dich heute Morgen, dass du trotz geistlichem Widerstand und auch reeller Lebensgefahr in die Arme des Hirten läufst und bei ihm Bergung suchst. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er hakt quasi alle menschlichen Sicherheiten ab. Es ist interessant, dass die Liste von Vorbereitungen, die Jesus hier weitergibt, komplett im negativen Sinn gehalten ist. Nehmt das nicht mit, nehmt das nicht mit. Keine Tasche, keine Börse, keine Sandalen. Wahrscheinlich ist es so, dass damit gemeint ist, kein zweites Paar Sandalen, weil das griechische Wort bastazete kann heißen mittragen. Also die Jünger sollten wahrscheinlich einfach so gehen, wie sie sind, sich nicht groß vorbereiten, sondern so loslaufen. Aber sie sind komplett abhängig von der Gunst von anderen Menschen. Sie haben kein Wasser wahrscheinlich, sie haben kein Geld. Sie müssen fragen. Sie reisen ultraleicht. Die Abhängigkeit von Gott wird noch an einem anderen Punkt deutlich, und nämlich an der Unkenntnis der Jünger von der Zukunft. Sie wissen nicht, was passiert, wenn ich an dieses Haus klopfe. Ist dort jemand, der uns gnädig aufnimmt? Jesus weiß das schon, aber er sagt es ihnen nicht. Sondern auch in diesem Punkt sind die Jünger abhängig von Gott, von Gottes Wohlwollen mit ihnen. Und ein letzter, sehr kleiner Unterpunkt: Jünger Jesu sind abhängig voneinander. Jesus sendet sie zu zweit aus, steht im ersten Vers. Nicht alleine, auch nicht zu 20. Also gerade genug, um sich gegenseitig zu ermutigen, aber nicht zu viel, um negatives Aufsehen in der Stadt zu erregen. Ich wiederhole nochmal die Unterpunkte von unserem zweiten Punkt. Jünger Jesu sind abhängig vom Herrn in der geistlichen Arbeit mit Leib und Leben, und Jünger Jesu sind abhängig voneinander. Das bedeutet für uns, Gott hat für uns Gemeinschaft mit anderen Gläubigen, und zwar regelmäßig vorgesehen. Und auch für die Evangelisation spielt es eine Rolle. Wir sollten nicht alleine auf die Straße gehen und mit Menschen über Jesus sprechen. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Leider gibt es den Fall, dass Menschen oder sogar ganze Städte Gottes Botschaft ablehnen. Die Ablehnung des Volkes. Wenn eine Stadt die Jünger mit Wohlwollen aufnimmt, sollen sie die Kranken heilen und ihnen die Botschaft predigen. Wenn sie von einer Stadt abgelehnt werden, sollen sie den Staub von ihren Füßen schütteln. Das ist quasi ein Zeichen des Gerichts. Der Staub, den die Jünger beim Durchwandern der Stadt an die Füße gesammelt haben, ist ein Beweis dafür, dass sie ihnen die Botschaft bringen wollten. Und das Abschütteln des Staubes heißt so viel wie, Gott lehnt die ab, die seine Botschaft ablehnen. Nicht mal der Staub ist würdig, an den Füßen der Jünger zu bleiben, wenn die Stadt sie ablehnt. Und Jesus bleibt in seinen Warnungen nicht gerade unkonkret, sondern er verweist auf eine spezifische Gerichtssituation im Alten Testament. Sodom. Günther hat uns das vorgelesen. Jesus bestätigt den Bericht des Alten Testaments über Sodom. Und damit bestätigt er die Authentizität des Alten Testamentes. Sodom, da denken wir an moralische Vergehen. Und das ist auch richtig. Aber die Geschichte von Sodom hat noch einen anderen Aspekt, den ich heute beleuchten möchte. Und zwar ist das die Ablehnung der Gastfreundschaft. Wenn ihr in 1. Mose aufgepasst habt, zwei Männer gehen dort nach Sodom. Und wo wollen sie übernachten? Auf dem Platz. Auf dem Platz der Stadt. Offensichtlich hat ihnen niemand Herberge angeboten, sondern Lot, der Fremde, der eigentlich nicht zu Sodom gehört hat, hat ihnen Herberge anbieten müssen. Die Männer der Stadt haben das nicht gemacht. Schlagt noch mal eine Stelle mit mir auf, Hesekiel 16. Hesekiel 16, Vers 49. Da spricht Gott über die Sünde von Sodom. Was ist die Sünde von Sodom? Siehe, das war die Schuld deiner Schwester Sodom. Hochmut, Fülle von Brot und sorglose Ruhe hatte sie mit ihren Töchtern. Aber die Hand des Elenden und des Armen stärkte sie nicht. Hier geht es gar nicht mal so sehr um sexuelle, moralische Vergehen, sondern um die Ablehnung von Gastfreundschaft. Dass sie dem Armen nicht geholfen haben, den Elenden nicht versorgt haben. Und das klagt Gott an. Und diese Ablehnung von Freundlichkeit, von Gastfreundschaft, sehen wir auch in den Worten Jesu. Es ist interessant, dass Jesus das hier in Verbindung setzt, die Geschichte von Sodom mit der Geschichte, also der Aussendung von den 72 Jüngern. Einer Stadt, die die Jünger nicht aufnimmt und ihnen keine Gastfreundschaft erweist, der wird es schlimmer gehen als Sodom. Und Günther hat das schon gesagt, Sodom ist bis heute komplett zerstört. Diese Stadt wurde nie wieder aufgebaut. Es ist ein Trümmerhaufen und es gibt ein super Video auf YouTube, wo man sehen kann, ein biblischer Archäologe, der das untersucht hat. Noch heute findet man an den Ufern des Toten Meeres, am südöstlichen Ufer, Schwefelbälle. Und man kann sie heute noch anzünden. Das ist für mich faszinierend. Ansonsten ist da nur Wüste und Schwefelbälle. Schauen wir auf Vers 13. Gerade noch hat Jesus über die mögliche Ablehnung gesprochen. Da wird er auch schon wieder konkret. Und er sagt, wehe dir Chorazin, wehe dir Bethsaida. Das sind Städte, die ihn offensichtlich konkret abgelehnt hatten. Die ihn nicht als das angenommen haben, was er ist, der Gesandte Gottes. Und er spricht Wehrufe über sie aus. Jesus hat viele Wunder dort getan. Bei Bethsaida hat er 5000 Männer gespeist. Und trotzdem war es offensichtlich wohl so, dass sie ungläubig blieben, dass sie gleichgültig blieben gegenüber Jesus. Und dann macht Jesus einen Vergleich zwischen Juden und Heiden. Und er sagt der jüdischen Bevölkerung, die Heiden tun eher Buße als ihr. Nämlich, sagt er, Tyros und Sidon, das sind Städte der Phönizier im Libanon, die würden eher Buße tun als ihr. Sidon hatte, und Tyros auch, keinen guten Ruf bei den Juden. Denn wer kam aus Sidon? Isebel, die götzendienerische Frau vom König Ahab. Das ist der Inbegriff von Götzendienst. Und Jesus sagt der jüdischen Bevölkerung, die gleichgültig gegenüber ihm bleibt, dass die Heiden noch eher Buße tun würden als sie. Er führt ihnen also den ethnischen Stolz vor Augen, den sie haben. Selbst Kapernaum, würde bis zum Hades hinabgestoßen werden, weil sie Jesus nicht aufgenommen haben. Und weil sie ungläubig blieben, würde ihr Gericht schlimmer sein. Es ist auch interessant, dass Gott offensichtlich berücksichtigt, wie viel ein Mensch von ihm erfasst hat. Wenn wir nochmal zurückdenken, ich glaube, vorletzte Woche haben wir gesehen, wie Jesus mit den Samaritern umgeht, die ihn auch ablehnen. Sie nehmen ihn nicht auf, weil Jerusalem sein Reiseziel war. Aber hier können wir das so verstehen, die Samariter hatten offensichtlich politische oder vielleicht auch religiöse Vorurteile gegenüber Jesus, aber sie haben ihn nie so gesehen wie die Juden. Und mit ihnen geht Jesus sanfter um als mit den Juden. Er sagt zu seinen Jüngern, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Also er nimmt die Samariter quasi schon fast in Schutz. Die Juden, die Jesus gesehen haben, die seine Wunder gesehen haben, die ihn eindeutig als Messias klarifiziert haben, mit denen geht Jesus härter ins Gericht. Gottes Gericht berücksichtigt, wie viel ein Mensch von ihm erfasst hat. Das heißt für uns, verlass dich nicht auf deine Herkunft, verlass dich nicht darauf, dass du vielleicht in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen bist. Wenn du gleichgültig gegenüber Jesus bleibst, dann wartet eine schreckliche Zerstörung auf dich. Das ist das, was Jesus hier verdeutlicht. Verlass dich auf Gottes Friedensangebot. Das, was er anbietet, verlass dich auf sein Angebot zu seinen Bedingungen und zu der Zeit, wo er es dir anbietet. Wirf dich auf Gottes Gnade allein, die er dir in Jesus anbietet. Und bleib nicht gleichgültig gegenüber Jesus. Ich fasse zusammen. Wir haben gesehen, dass Jesus seine Jünger sendet. Lässt auch du dich mit einem Auftrag von Jesus senden. Wir haben einige Prinzipien von Mission oder Evangelisation gesehen. Geh nicht alleine. Sei gastfreundlich und such dir jemanden, der offen ist für die Botschaft. Such so lange, bis du jemanden gefunden hast. Es kann eine Weile dauern. Und wenn jemand nicht offen ist, dann forciere es nicht, sondern geh weiter. Und bete, dass Gott dir deinen persönlichen Sohn des Friedens zeigt, dem du begegnen kannst. Wir haben gesehen, dass Jesus von seinen Jüngern Genügsamkeit und Entschlossenheit fordert. Und Jünger Jesu sind abhängig voneinander. Sie brauchen Gemeinschaft. Und vor allem sind sie abhängig von Jesus selbst. Und sollen sich auch im Gebet bewusst von ihm abhängig machen. Lasst uns das tun, lasst uns beten. Herr Jesus Christus, danke für dein Wort, danke für deine Weisung. Herr, du hast Autorität über deine Jünger und über uns. Und wir bitten dich, schaff uns ein Herz, was dir gerne dient, was entschlossen ist, was genügsam ist und was freudig den anderen Menschen von dir, unserem guten und großen Retter, erzählt. Bitte hilf uns, bitte baue diese Gemeinde. Wir sind abhängig von dir, wie Schafe vom Hirten. Wir brauchen deinen Schutz, wir brauchen deine gute Weisung. Bitte gib uns das in der kommenden Woche, dass wir so mit dir leben. Amen.